NDR Info. Norddeutschland.
Mit Jochen Fischer, einen schönen guten Morgen. Die SPD sucht sich selbst in diesen Tagen. Immerhin steht jetzt fest, wer der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden soll. Nämlich der amtierende Kanzler Olaf Scholz und nicht der im Wahlvolk so beliebte Verteidigungsminister Boris Pistorius. Nicht allen gefällt das, vor allem nicht den Jusos, deren Bundesvorsitzender Philipp Thürmer, der sagte auf dem Juso-Kongress in Halle gestern Folgendes.
Was war das eigentlich für eine Shitshow in den letzten Wochen? Ganz ehrlich, das Ergebnis, das hätte man dann halt auch schon vor 2 Wochen haben können.
Und mitgehört hat Lisa Jarmuth, sie ist Juso-Bezirksvorsitzende in Hannover. Sie habe ich gefragt, ob sie die Kritik an der SPD-Führung teilt.
Naja, die Debatte rund um die Kanzlerfrage in aller Öffentlichkeit hat unserer Partei enorm geschadet. Und die Verantwortung dafür liegt ganz klar bei unserer Parteispitze und die ganz erkennbar ohne irgendeinen Plan in diesen Prozess reingestolpert ist. Und deswegen würde ich da unserem Bundesvorsitzenden Philipp Thürmer schon zustimmen, denn wir steigen jetzt gerade in den Wahlkampf ein mit dem Kanzlerkandidaten, der die unbeliebtesten Umfragewerte hat.
Also wäre in Pistorius lieber gewesen?
Das möchte ich jetzt nicht so unbedingt sagen, aber ganz klar ist, dass Olaf Scholz jetzt nicht mein Lieblingskandidat gewesen ist. Ob Boris Pistorius besser gewesen wäre, möchte ich dahinstellen.
Okay, daraus höre ich, die Stimmung ist nicht gut am Boden. Die Entscheidung für Scholz kann aber, also zumindest realistisch betrachtet, nicht mehr geändert werden. Wie motiviert sind Sie denn, die Jusos, für den kommenden Wahlkampf?
Wir sind dahingehend motiviert, dass wir Politik für junge Menschen machen möchten und die klare Antworten geben möchten für eine bessere Zukunft. Daran glauben wir und wir sind politisch interessiert wie noch nie und wir sind ansprechbar für diejenigen, deren Nöte gerade adressiert werden müssen.
Politik für junge Menschen, kann der Olaf Scholz das?
Dafür sind wir Jusos natürlich da, um einen Touch in das Wahlprogramm zu geben, dass wirklich auch die Sorgen und Nöte junger Menschen adressiert werden und sich junge Menschen spüren können, dass ihre Sorgen in der Gesellschaft angesprochen werden.
Okay, Sie mobilisieren also jetzt alle Kräfte, die Sie haben und wissen, dass am Ende Sie dabei ziemlich sicher nicht an erster Stelle stehen werden. Was macht das mit Ihnen?
Naja, wir kämpfen trotzdem darum, dass es noch irgendwie funktionieren wird und wir werden unser Bestes geben, das ist ganz klar.
Ja, jetzt ist ja auch Winter, ungemütlich. Die Leute denken dann eher an Weihnachten als an die Wahl. Wie groß ist denn Ihre Lust da, Plakate kleben, Handzettel verteilen?
Ja, ich glaube, das wird ganz schön schwierig, die kommenden Monate Menschen auch anzusprechen, da alle im Vorweihnachtsstress sind, wie Sie schon gesagt haben, es kalt ist. Aber wenn wir bessere Wahlergebnisse erzielen möchten, als sie es gerade den Umfragen hergeben, dann müssen wir einfach auf die Straße gehen und Menschen direkt ansprechen. Und das werde ich die kommenden Monate auch tun.
So, jetzt wissen wir, wer für die SPD kandidiert. Und die Jusos machen mit, wenn auch nicht besonders motiviert, sage ich mal, aber es geht ja auch nicht nur um Köpfe, es geht ja um Inhalte der SPD. Was muss sich denn da ändern und wie wollen Sie das hinkriegen?
Es muss ein ganz klarer Verteilungsgerechtigkeitsfokus gelegt werden. Wir sind klar, dass Olaf Scholz da jetzt nicht derjenige ist, der da allen voranhängt. Aber wir werden heute auch im Laufe des Kongresstages ein Jugendwahlprogramm beschließen, in dem das auch ganz klar drin steht. Und das werden wir heute auch im Laufe des Tages noch Saskia Esken, Matthias Mirsch und Hubertus Heil mitgeben, dass es unsere wirklich wichtigen Themen für den kommenden Bundestagswahlkampf sind.
Was ist denn das Ziel der SPD in diesem Bundestagswahlkampf mit Unterstützung der Jusos?
Also als Jusos möchten wir natürlich, dass eine klare Verteilungsfrage gestellt wird. Wir möchten, dass die 95% der Gesellschaft von den reichsten 1% profitieren können. Und dafür machen wir ganz klar Werbung innerhalb unserer Partei.
Und realistisch betrachtet in einer zukünftigen Koalition, wie sind da die Prioritäten?
Dazu kann ich mich jetzt zu dieser Zeit natürlich noch gar nicht aussprechen, aber die definitiv keine Ampelkoalition mehr.
Ja. Naja, das haben wir verstanden. Aber Sie werden eine Koalition eingehen müssen mit irgendeinem Partner, hochwahrscheinlich sogar mit der CDU und da nicht als an erster Stelle, sondern als, sagen wir mal, Juniorpartner.
Als Jusos haben wir natürlich schon immer klar gemacht, dass wir kein Fan von einer großen Koalition sind. Dazu stehe ich auch.
Soweit Lisa Jarmuth, Juso-Bezirksvorsitzende in Hannover. Ja, für den 16. Dezember, da hat der Bundeskanzler Olaf Scholz ja die Vertrauensfrage angekündigt. Danach wird dann am 23. Februar der nächste Bundestag gewählt. Und genau eine Woche danach, da sollen die Hamburgerinnen und Hamburger eine neue Bürgerschaft wählen. CDU, Linke und FDP in der Hansestadt hatten gefordert, diese beiden Wahlen zusammenzulegen. Nun steht fest, daraus wird nichts. Die beiden größten Fraktionen im Hamburger Rathaus, nämlich SPD und Grüne, die haben sich dagegen ausgesprochen. Oliver Wuttke.
Schon seit April steht fest, die nächste Hamburg-Wahl soll am 2. März kommenden Jahres stattfinden. Anfangs war dieser Termin noch völlig unstrittig, aber dann platzte die Berliner Ampelkoalition. Und sehr wahrscheinlich kommt es nun am 23. Februar schon zur Neuwahl des Bundestags. Für Hamburg würde das bedeuten, zwei Wahlsonntage hintereinander. Das hatte zuerst die FDP kritisiert. Sie befürchtet eine geringere Wahlbeteiligung beim zweiten Urnengang. Dem folgt die CDU und bemängelt zudem den hohen organisatorischen Aufwand getrennter Wahlen. Außerdem wirft sie Bürgermeister Peter Tschentscher parteitaktisches Kalkül in der Terminfrage vor. Das weisen SPD und Grüne nun scharf zurück. Sie betonen, die Wahl müsse rechtssicher sein. Bei einer Verschiebung könnten Klagen gegen die Wahl Erfolg haben. Die SPD hat sich deshalb gestern Abend bei einer Fraktionssitzung für die Beibehaltung des ursprünglichen Termins ausgesprochen. Das unterstützen auch die Grünen und damit gut zwei Drittel der aktuellen Abgeordneten.
Den Zusammenhang von Meeresverschmutzung und Klimawandel wollen Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Herion in Geesthacht in Schleswig-Holstein untersuchen. Helfen wird ihnen dabei ein neues Forschungsschiff. Die Coriolis soll an 200 Tagen pro Jahr in Nord- und Ostsee Messungen durchführen. Und in dieser Woche wurde das besondere Schiff in Lauenburg getauft. Hauke von Hallern war dabei.
30 Meter lang, 8 Meter breit. Der Rumpf dunkelblau. Die Brücke weiß gestrichen. Die Coriolis hat Platz für 12 Wissenschaftler und 3 Crewmitglieder. Entwickler Jens Maiwerk zeigt in einem Rundgang eines der Highlights des Forschungsschiffes. Eine Klappe im Boden eines Laborraums, ein direkter Zugang zum Wasser.
Das Nasslabor zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier zum Beispiel einen sogenannten Hydrographenschacht haben. Den können wir öffnen und sind dann tatsächlich direkt im Wasser. Neuester Stand der Technik. Mit Abzügen, mit Arbeitsbänken, um letztlich Proben, die genommen worden sind, Teile zu analysieren, vorzuanalysieren.
Am Heck des Schiffes befindet sich eine Freifläche mit Kran.
Der Platz ist noch relativ frei, da wird dann ein Arbeitsboot stehen, das wir mit diesem riesigen Kran unter anderem ins Wasser setzen können, wirklich an Sandbänke ranzufahren, Messungen zu machen, wo man direkt ganz niedrig, mit fast null Tiefgang operieren muss.
Die Coriolis wird emissionsfrei mit Wasserstoff angetrieben. Damit kommt sie auch in Gebiete, in denen Schiffe mit Dieselmotoren nicht fahren dürfen, zum Beispiel Wasserschutzgebiete. 5 Stunden Fahrt sind mit Wasserstoff möglich. Und die Forschenden wollen auch den Antrieb selbst untersuchen, zum Beispiel wie sich Wasserstoff am besten speichern lässt. Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde die Coriolis auf Kiel gelegt. Die soll nach der Fertigstellung helfen, die Verschmutzung der Nord- und Ostsee zu erforschen und auch die Folgen des Klimawandels. Dazu sagte Schleswig-Holsteins Wissenschaftsministerin Karin Prien von der CDU kurz vor der Taufe:
Die weltweit zunehmenden Extremwetterereignisse sind Folgen des Klimawandels und wissenschaftliche Prognosen sagen vorher, dass sich diese Ereignisse in Zukunft häufen und intensiver werden. Und Schleswig-Holstein ist als Küstenland besonders betroffen von klimawandelbedingten Veränderungen in den Ozeanen, von Schadstoffbelastungen in Nord- und Ostsee, von einem möglichen Anstieg des Meeresspiegels oder von Veränderungen in Flora und Fauna.
Wissenschaftsministerin Prien ist Taufpatin. Eine Sektflasche knallt gegen den Rumpf. Die 18 Millionen Euro Baukosten trägt größtenteils der Bund. Im Januar will die Crew der Coriolis zum ersten Mal in See stechen für Testfahrten. Im Sommer sollen dann noch erste Forschungsfahrten in der Nordsee stattfinden.
Der afrikanische Wels ist in der Fischproduktion eine der wichtigsten Arten. Er wächst schnell und kommt mit ganz unterschiedlichen Bedingungen klar. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Wels-Mast aber noch die Ausnahme. Es gibt dort nur 2 Anlagen. Jürgen Drewes hat eines dieser Unternehmen in Lüchow besucht.
Mitten auf einem Acker ein Unternehmen, das so gar nicht an Agrarwirtschaft erinnert. Produktionszahlen, ein Wohnhaus, Wasser aus einem Brunnen, Silos, Biogasanlage. Doch genau die war es, die Carsten Pommerene 2006 veranlasst hat, nicht nur weiterhin Landwirt, sondern künftig auch Fischwirt zu sein. 28 Grad Abwärme, bis dato ungenutzt, eine ideale Wassertemperatur. Der Grundstein für die Wälzproduktion. Alles, was dazugehört, wurde auf eigener Scholle komplett neu gebaut. Ein Millionenprojekt, nicht ohne Risiken.
Ja, das ist richtig. Wir hatten das Glück, dass wir eben durchs Land gefördert wurden. Wir haben mit der Mast angefangen, dann haben wir selber eine Schlachtung gehabt, man hat sich belesen und so ist man von einem zum anderen gekommen.
Nach anfangs 250 Tonnen hat sich die Jahresproduktion inzwischen verdoppelt, auch weil eine eigene Nachzucht 2020 dazu kam. Damit hat die Bioenergie Lycho GmbH und Co. KG nunmehr alles in einer Hand, inklusive Vermarktung, unabhängig von den namhaften Handelsketten. So gewollt, aber kein einfaches Unterfangen, bilanziert Betriebsleiter Stefan Schwabbauer.
Weil man muss die Leute immer wieder überzeugen und am Markt präsent sein und immer wieder Werbung für sein tolles Produkt machen. Und so kommt man vorwärts.
Andere Produzenten im Land haben die Produktion von afrikanischem Wels zwischenzeitlich wieder aufgegeben. Absatzschwierigkeiten bzw. Managementfehler heißt es dazu. Die Schuld dafür, dass es nicht vorangeht, gibt Betriebsleiter Schwabbauer zuallererst der Politik. Zwar würden Neugründungen finanziell gefördert, zugleich aber der Start bzw. der Fortbestand durch überzogene Bürokratie ausgebremst.
Wenn bei uns in den politischen Köpfen oder überhaupt in der ganzen Strukturgebung von Deutschland mal ein Umdenken stattfinden würde, dieses Wort entbürokratisieren kann ich schon nicht mehr hören, weil es wird immer noch ein Schippchen draufgesattelt anstatt Gegenrichtung, dann wären wir auf dem richtigen Weg.